Deutschlandfunk zur Diskussion.
Europa macht sich unabhängig von russischer Energie. Die EU-Kommission schlägt ein Ölembargo vor mit Übergangsfristen und Ausnahmen. Und mittelfristig will die EU auch auf andere fossile Energien aus Russland verzichten und auch den Gasbezug schrittweise senken. Es sei denn, Russland dreht nicht vorher schon den Gashahn zu. Das Ziel? Die Abhängigkeit von Russland im Energiesektor beenden und zugleich auch Russland wirtschaftlich treffen. Nur wie kann Europa all das stemmen? Wer trägt die Kosten dafür? Wirtschaftlich, aber auch politisch. Welche Instrumente braucht es jetzt? Das diskutieren wir heute Abend. Ich bin Sina Fröndrich und meine Gäste, die sind mir am frühen Abend zugeschaltet. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist bei uns. Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Fröndrich.
Hans-Joachim Höppner ist Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Schwedt, Mitglied der CDU. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Volker Dreyer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist uns zugeschaltet. Auch Ihnen hallo.
Guten Abend, Frau Fröndrich.
Und Georg Zachmann vom Brüsseler Think Tank Bruegel, Energieexperte dort. Schön, dass Sie auch dabei sind.
Ja, guten Abend auch von mir.
Das ist also unsere Runde für diese Diskussion heute. Herr Höppner in Schwedt, die Raffinerie in Ihrer Stadt, die gehört ja mehrheitlich Rosneft, liegt also in russischen Händen. Der Bundeswirtschaftsminister verspricht, der Standort werde angesichts eines Ölembargos nicht allein gelassen. Trotzdem hören wir auch Stimmen aus Ihrer Stadt, die in großer Sorge sind im Moment. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, also diese Sorge kann ich nur bestätigen. Wir haben uns ja auch in den letzten Tagen auch an den Bundeswirtschaftsminister gewandt, um mal vielleicht in einem persönlichen Gespräch zu erfahren, wie es dann weitergehen soll. Sorge machen wir uns um die Beschäftigten und überhaupt um die ganze Struktur hier in Schwedt, die hier von einem Embargo und damit Schwierigkeiten mit der weiteren Produktion ganz große Schwierigkeiten haben werden.
Mhm. Herr Fratscher, das, was Herr Höppner da für Schwedt beschreibt, da werden ja Belastungen auf die Stadt zukommen. Wir werden wahrscheinlich auch wieder steigende Preise an den Tankstellen sehen. Einige rechnen zumindest damit. Kann Deutschland dieses Ölembargo stemmen?
Das Ölembargo wird Deutschland stemmen können. Da hat die Bundesregierung in den vergangenen Wochen, Monaten doch gute Arbeit geleistet. Öl ist leichter substituierbar, also durch andere Öl-Ursprungsländer zu ersetzen, als es jetzt beim Gas der Fall ist. Und wie Sie sagen, das Resultat wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass die Preise noch mal deutlich steigen werden. Das werden die Menschen dann eben auch an der Tanksäule zu spüren bekommen und vielen anderen Dingen, die teurer werden, beispielsweise auch bei Nahrungsmitteln. Aber man muss sich bewusst sein, das wird natürlich eben auch nicht nur in Schwedt, sondern auch in anderen Sektoren, die auf Öl angewiesen sein, sich durchaus auch zu Problemen kommen. Also der wirtschaftliche Schaden ist nicht riesig, das ist richtig, aber punktuell wird das schon einige sehr hart treffen.
Mhm. Herr Dreyer, Sie sind ja auch in Kontakt mit vielen Unternehmen. Wie sehen Sie das? Also punktuell Belastung, hat der Fratscher gerade gesagt. Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie da mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen?
Also ich mache da Fragezeichen dahinter, was Herr Fratscher aussagt. Ich will dem nicht gänzlich widersprechen, aber wir haben in den Raffinerien in Ostdeutschland, in Leuna und in Schwedt 12% der Gesamtmenge des importierten Erdöls, die dort verarbeitet werden und die in gewisse Verwendungen gehen, gerade in Ostdeutschland. Das ist nicht nur eine Sache der Stadt Schwedt, also das geht bis hin zur Frage der Kerosinversorgung an ostdeutschen Flughäfen. Ich sitze ja hier in Berlin und BER funktioniert ja. Also die Frage ist, funktioniert das dann weiter? Und das in der kurzen Sicht, also mittelfristig gilt das, was Herr Fratscher sagt. Und wir reden auch über Chemiewerke. Also Leuna ist ein Stichwort. Und dann ist die Frage, kann das kurzfristig substituiert werden? Also das Öl muss dann an anderen Standorten, mehr im Westen der Republik, ankommen. Und dann brauchen wir die Transportwege und dann haben wir schon die ersten Probleme, mindestens in der kurzen Frist, dass hier Transportunternehmen im Moment in einer ganz prekären Finanzlage teilweise sind, von den Fachkräfteproblematik ganz zu schweigen. Also lässt sich das bewerkstelligen. Also es ist so, wie Herr Fratscher sagt, Erdgas lässt sich schwieriger substituieren als Erdöl, aber bei Erdöl ist es auch kein Selbstläufer. Von der Kostenbelastung, insbesondere von vielen mittelständischen Unternehmen, Rohstoffe und Energiebelastung sind das Kostenthema ich sage nicht Konjunkturkiller, aber es ist eine Konjunkturbremse im Moment und wir stehen an der Grenze zur Frage, laufen wir in eine Stagflation, also Inflation, Kostenanstieg bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Stagnation, vielleicht sogar Schrumpfung. Also das ist makroökonomisch betrachtet, aber das sehen wir wirklich vielfach auch einzelbetriebswirtschaftlich. Mhm.
Herr Zachmann, Sie beobachten das ja aus Brüssel im europäischen Kontext. Kein russisches Öl mehr für Schwedt durch ein europäisches Ölembargo. Wie sehen Sie da Deutschlands Rolle? Kriegen wir das hin mittelfristig mit größeren oder weniger größeren Belastungen? Wo stehen Sie da?
Ja, ich würde vielleicht noch mal auf den Vorredner eingehen wollen. Gerne. Also wir müssen natürlich über Lösungen nachdenken. Und sicherlich gibt es Schwierigkeiten technische. Das System, was sich eingespielt hat in Deutschland, ist ein System, was basiert hat auf billiger russischer Energie, die über seit langem vorhandene Pipelines in sehr danach optimierter Infrastruktur verarbeitet worden sind. Und das jetzt durch andere Quellen zu ersetzen, da wird es natürlich ein bisschen knarzen im Ölgebälk. Aber wenn man sich die Mengen anschaut, wenn man sich die vorhandene Infrastruktur anschaut, wenn man sich die Speicher, die wir haben, anschaut, dann ist das alles nicht unmöglich. Also die Raffinerien in Ostdeutschland, Leuna und Schwedt, können zu einem großen Teil versorgt werden über den Hafen in Danzig und den Hafen in Rostock. Das hat auch der Bundeswirtschaftsminister nochmal so festgestellt und auch mit den Polen nochmal ausgehandelt, dass das möglich ist. Wir haben mindestens 90 Tage Öl- und Produktspeicher. Wahrscheinlich haben wir deutlich mehr Öl und Produkte im Speicher. Also kurzfristig fällt hier irgendwie kein Flug in Berlin deswegen aus. Und wir werden dann natürlich, wenn es zu dem Embargo kommt, auch nochmal schauen, wo wir noch mehr Flexibilitäten haben. Ich denke aber, dass die Standorte der Raffinerien wahrscheinlich erhalten bleiben werden, selbst wenn wir in Zukunft kein russisches Öl mehr beziehen, weil die ja ihre Absatzgebiete dann eben auch in der Region haben und die Absatzgebiete für Benzin, die Tankstellen ja so weiterhin bestehen bleibt. Aber das müsste man nochmal prüfen. Und wir müssen auf der anderen Seite natürlich sehen, warum machen wir denn das alles? Also wir tun uns ja jetzt noch selber ins Bein schießen, um unsere Wirtschaft zu quälen oder den deutschen Verbraucher, sondern wir machen das, weil der erste große, riesige Angriffskrieg in Europa gestartet worden ist und das Land, was uns hier damit versorgt hat, mit billiger Energie, uns droht, selber die Energie abzuschalten, wenn wir uns nur politisch benehmen, uns selber droht, selektiv einige Länder jetzt vom Gas abschließt. Und wir müssen auch Russland gegenüber sehr stark demonstrieren, dass wir unsere politischen Entscheidungen nicht davon abhängig machen, wie es Energie einsetzt. Weil ansonsten werden wir insbesondere im Gasbereich im Herbst den Ukrainern vielleicht in den Arm fallen, wenn es darum geht, einen für die Ukraine günstigen Frieden zu unterschreiben. Weil Russland sagt, ja, wenn ihr dabei die Ukraine unterstützt, dann werden wir Deutschland noch weiter mit Gas und Öl beliefern. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es ist ja heute dann von der Kommission vorgeschlagen worden, wie dieses Ölembargo aussehen soll. Wie es jetzt aussieht, ist das ja ein sehr, sehr langgestreckter Prozess bis zum Ende des Jahres, in dem die deutsche Wirtschaft sich sehr darauf vorbereiten kann, wie man mit diesem Embargo umgeht. Ich würde es mir wünschen, dass es schneller geht. Ich glaube, wir müssen schneller die Einnahmen Russlands senken. Aber so, wie das Embargo jetzt ausgestaltet ist, sehe ich keine massiven Verwerfungen. Die Ölpreise haben ja auch entsprechend wenig reagiert.
Mhm. Darf ich da vielleicht mal reingrätschen?
Herr Höppner, gerne, ja.
Also das zuletzt Gesagte, da muss ich doch meine großen Bedenken an melden. Was Herr Freier hatte vorhin noch mal eigentlich ergänzt, was uns umtreibt und wo unsere Sorgen liegen. Und wenn ich höre bis Ende des Jahres, und es wurde eben von wahrscheinlich, wird es klappen, können wir Versorgungssicherheit gewährleisten, 90 Tage Ölreserven, wie weit wollen wir da kommen? Also ich denke, das ist alles so vom grünen Tisch diskutiert und man nimmt uns hier vor Ort auch wirklich nicht ernst. Und deswegen auch unser Wunsch, mal mit dem Bundeswirtschaftsminister zu sprechen. Also hier scheint mir das alles sehr realitätsfremd zu sein.
Herr Fratscher, gelingt das im Moment noch nicht, dass man diese ja doch, das sind ja sehr schnelle, radikale Entscheidungen auch, das wäre ja alles vor kurzer Zeit noch gar nicht denkbar gewesen, dass man da vor Ort auch die Menschen mitnimmt?
Ja, wichtig ist es natürlich, dass die Menschen mitgenommen werden, aber man muss auch nochmal, wir sehen jetzt auch so ein bisschen den Dissens in der Diskussion. Das ist ja auch gut, dass man die verschiedenen Stimmen hört. Wir als ÖkonomInnen, als WissenschaftlerInnen, wir haben einfach kein Beispiel, woran wir mal aus der Vergangenheit, also so wie wir arbeiten, ist ja empirisch, man schaut sich die Geschichte, die Vergangenheit an und sagt, da sind ähnliche Dinge passiert. Und darauf leiten wir dann ab, was passieren würde, wo die Probleme liegen und wo dann auch die Lösungen sind. Und das ist genau das Problem im Augenblick. Es gab noch nie eine solche Situation, wo man überlegt hat, diesen kalten Entzug von jetzt auf gleich Energielieferung abzudrehen. Und ich bin komplett bei Herrn Höppner, ich teile die Sorge. Wir beziehen da durchaus sehr viel Öl, also in Rohöl, aber eben auch in raffinierter Form aus Russland. Und ja, die Schwierigkeit liegt sicherlich in der Umsetzung. Und das sehen wir immer wieder auch in der Pandemie. Wenn irgendwo ein kleines Teil hakt oder ein Problem in den Lieferketten gibt, dann haben wir im Gesamtprozess ein Problem. Also ja, man muss sicherlich die Menschen mitnehmen, man muss es erklären. Aber ehrlicherweise muss man sagen, wir als in der Wissenschaft und ich denke auch in der Politik tappen da in gewisser Weise auch im Dunkeln. Und wir haben einfach die Antworten auf ganz viele Dinge nicht und müssen dann eben, Politik muss dann eben sehr schnell reagieren. Und es wird sicherlich einige Sachen passieren, die wir heute noch nicht vorhersehen können. Mhm.
Herr Dreyer, Herr Zachmann.
Zu der Frage, welche Beispiele aus der Geschichte haben wir. Das ist im Aggregat ist das richtig. Wir wissen nur, was passiert, wenn wir Europa komplett von russischen Energielieferungen schnell entziehen. Am Beispiel der Schwedter Raffinerie, die wir jetzt gerade diskutiert haben, wissen wir das aber relativ gut, weil wir hatten einen Fall vor einigen Jahren, war die Ölpipeline aus Russland, die Druzhba-Pipeline, verschmutzt mit organischem Material. Deswegen konnte das entsprechende Öl nicht benutzt werden und musste die gesamte Pipeline für mehrere Monate vom Netz gehen. In dieser Zeit, das wird Herr Höppner bestätigen können, ist die Schwedter Raffinerie weitergelaufen mit Öl, was aus dem Rostocker Hafen zugeliefert worden ist. Also es gibt Flexibilitäten im System und man muss über die entsprechenden Lösungen diskutieren. Nur darüber zu sprechen, welche Dinge eventuell nicht klappen können, ist glaube ich, in der Situation auch zu kurz gedacht. Ich widerspreche aber nur, dass es wichtig ist, dass auch das lokale Wissen mitgenommen wird und dass unbedingt auch die Politik in Berlin eben mit den Menschen, Unternehmen, Industrien darüber berät, was denn die beste Lösung ist. Weil was meiner Meinung nach der Fall ist, wir haben eigentlich mehr Möglichkeiten, uns von russischer Energie unabhängig zu machen. Viele davon sind sehr, sehr unangenehm und wir müssen diese Möglichkeiten gegeneinander abwägen. Und zu dieser Abwägung wird gehören, dass wir mit allen darüber sprechen, wie viel Leid es denn erzeugt, diese entsprechenden Möglichkeiten wahrzunehmen, damit die Politik dann einen Weg finden kann, dass man die Last auf möglichst breite Schultern verteilt.
Herr Dreyer, dann nehmen wir doch mal diese Lösungsorientierung von Herrn Zachmann und greifen das mal auf. Sie haben ja auch über vielleicht steigende Benzinpreise, wir wissen es nicht, aber wir haben ja doch ein relativ höheres Niveau als noch vor ein paar Monaten. Welche Unterstützung, welche Lösungen wünschen Sie sich denn da für Unternehmen, die besonders belastet sind?
Ja, energieintensivere Unternehmen müssten entlastet werden. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Ich wollte eine Sache aber nur noch anmelden, weil jetzt sagt man...
Okay, dann gehen wir nochmal zurück und stellen die Preisfrage nochmal hinten an.
Ja, also die Frage ist doch auch, wir wollen ein Signal setzen und wir wollen Russland sanktionieren, wir wollen Russland treffen. Und es ist richtig, dass Russland, wenn wir es gegenüber dem Bezug von Erdgas vergleichen, der russische Staatshaushalt, der Export von Öl aus Russland für den russischen Staatshaushalt fünfmal wichtiger als der Export von Gas. Also insofern ist der Ansatzpunkt richtig. Ich will hier aber mit hinzugeben, und auch das ist wichtig zu sagen, also die deutsche Wirtschaft hat sich ganz breit hinter die Sanktionen gestellt und gesagt, das, was in der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg passiert, ist zu sanktionieren. Aber die Frage ist auch, treffen wir wirklich Russland damit? Also welche Ausweichreaktionen gibt es für Russland? Und weil wir reden jetzt über Öl, aber die Steinkohle ist jetzt auch, wird auch sanktioniert. Da hat ein bekanntes deutsches Unternehmen angemerkt in Diskussionsrunden mit dem Bundeswirtschaftsministerium, dass die Langfristverträge von einem Preis X zu so einer Tonne Steinkohle haben, die sie brauchen. Und das derzeit, und wenn wir diese Verträge, die werden jetzt aufgekündigt durch unsere Sanktionen, und Russland kann jetzt Steinkohle zum vierfachen Preis zum Beispiel an Indien weiterverkaufen. Also diese Frage ist noch nicht gelöst. Treffen wir wirklich Russland damit? Also das ist ein wichtiges Thema. Und das andere Thema ist das, was Sie ansprechen. Wie können wir Unternehmen und welche Unternehmen unterstützen? Mhm. Wir sehen im Moment eine wirklich breite Betroffenheit. Und ich will hier noch eine Zahl nennen. Wir sind ja heute schon bei den Beschaffungskosten, zum Beispiel beim Strom in der Industrie, sind wir bei einem Preis von 200 Euro pro Megawattstunde. Beim Strom in Deutschland, während wir in Frankreich bei einem Viertel davon sind. Das heißt, wir haben auch Ausgangsbedingungen, die sind schon sehr unvorteilhaft. Und jede Preissteigerung, egal ob jetzt beim Öl, beim Gas, bei der Kohle oder dann die mittelbare Wirkung auf den Strompreis, ist eine enorme Belastung. Und viele Unternehmen sind wirklich da ganz stark auf Kante genäht im Moment.
Ich stelle die Frage, wie wir darauf reagieren können und dann natürlich auch, welche Entlastung es vielleicht auch für Haushalte geben könnte und an welcher Stelle vielleicht das Geld auch vielleicht auch abgeschöpft werden könnte. Gewinnabschöpfung ist ja auch so ein Stichwort. Ich stelle das nochmal zurück und gehe nochmal auf den Punkt ein und die Frage, die Sie aufgeworfen haben, die ist natürlich wichtig. Wie sehr trifft dieses Ölembargo jetzt den russischen Haushalt? Herr Fratscher, ist das jetzt das Mittel der Wahl? Tut das mehr weh als mögliches Gasembargo? Wobei das ja nicht wirklich im Raum steht. Also trifft das Russland?
Das trifft Russland. Ich glaube, es ist ein Drittel der gesamten Staatseinnahmen Russlands, die über Ölexporte zustande kommen. Klar, Russland ist beim Öl, liefert nicht überwiegend wie beim Gas nur an Europa, sondern weltweit. Ist dadurch, dass Öl eben nicht primär durch die Pipelines geliefert wird wie Gas, sondern auch über Schiffe, etwas mobiler, obwohl man auch da bewusst sein muss, es ist jetzt nicht einfach für Russland zu sagen, okay, die EU kauft unser Öl nicht mehr, jetzt verschiffen wir das nach Indien und nach China. Da gibt es auch Transportprobleme, die haben relativ kleine Schiffe, die Russen, das ist also nicht ganz so leicht. Aber Russland versucht das schon jetzt und verkauft das eigene Öl sogar zum Abschlag von fast 30% an Länder wie Indien. Aber wenn es wirklich zu einem Embargo kommt, dann würde das Russland sehr empfindlich treffen. Also die Einnahmen würden stark zurückgehen. Ich bin da auch bei Herrn Zachmann, der sagt, ist ja noch eine Menge Zeit, bis Ende des Jahres kann noch eine Menge passieren. Man sollte eigentlich versuchen, das noch ein bisschen flotter zu machen. Doch, das ist sehr, sehr schmerzvoll für Russland. Und wir sehen ja auch in unseren Prognosen, dass wir für Russland in diesem Jahr eine dicke Rezession erwarten. Schon ohne Ölembargo, sagt der Internationale Währungsfonds, 12-15% könnte die russische Wirtschaft schrumpfen. Und ein Ölembargo wird die Wirtschaft noch mal härter treffen. Man muss natürlich auch aller Fairness halber sagen, die Menschen in Russland, die am härtesten getroffen sind, sind die Menschen mit geringem Einkommen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für Russland ist es richtig hart. Das wird die Wirtschaft noch mal richtig treffen. Und zwar auch nicht nur irgendwie für ein Jahr, sondern auf lange Zeit hinaus.
Wenn ich hier vielleicht einhaken darf, Herr Fratscher, also bei dem Kohleembargo ist das nicht der Fall. Die verkaufen ihre Steinkohle heute für einen höheren Preis, als es ohne das Embargo möglich wäre, weil es einfach längerfristige Verträge gibt und die werden von uns einseitig aufgekündigt und deshalb können sie die frei werdende Kohle relativ gut auch substituieren an andere Abnehmer. Ich habe Indien genannt. Also das ist nicht so eindeutig, wie Sie sagen.
Ich habe nicht über Kohle gesprochen, ich habe über Öl gesprochen. Und Öl ist es bei Weitem nicht so leicht für Russland. Und wie gesagt, ein Ölembargo wird Russland schon sehr hart treffen. Also da werden sie nicht alles in China oder nach Indien verkaufen können, eben auch wegen des Transports.
Herr Zachmann, es gibt auch, Herr Fratscher hat Indien gerade angesprochen. Ich habe gelesen, es könnte vielleicht auch die Möglichkeit geben, dass trotzdem noch russisches Öl bei uns in den Tanks landet, über den Umweg Indien. Ist das möglich?
Ja, also Russland exportiert zurzeit 4,5 Millionen Barrel pro Tag an die EU. Gewisse Menge davon wird Russland auch weiterhin über seine Häfen exportieren können nach Asien. Zum Beispiel muss dafür dann aber deutlich längere Strecken in Kauf nehmen, braucht deswegen dann mehr Schiffe, mehr Besatzung. Wir können dafür sorgen, dass sie keine Versicherung mehr für die Schiffe bekommen oder die deutlich teurer werden. Wir können dafür sorgen, dass Russland keinen Zugang mehr zu westlichen Öltankerflotten bekommt. Und wenn man das alles gut spielt und gut miteinander koordiniert, dann ist das wie wie Herr Fratscher gesagt hat, dann doch ein sehr, sehr mühsames Geschäft, die Sanktionen zu umgehen. Aber unmöglich wird das nur. Also selbst der Iran, der jetzt im Vergleich zu Russland kleines Land, sehr, sehr starken amerikanischen Sanktionen und Sekundärsanktionen unterliegt, ist noch in der Lage mit Ship-to-Ship-Transfers, also wo dann Öl von einem Schiff zum anderen übergepumpt wird, Sanktionen teilweise zu umgehen. Aber das bedeutet auch jeweils einen riesigen Abschlag an den Gewinnen, die in dem Fall Iran und dann in der Zukunft möglicherweise auch Russland auf sich nehmen. Aber was wir vorschlagen und wo ich denke, wo man wirklich nochmal drüber nachdenken sollte in der jetzigen Debatte, ist, ob wir das alle viel besser daran wären, wenn wir einen sehr großen Strafzoll auf russische Ölexporte draufsetzen würden und damit sofort anfangen. Weil das würde bedeuten, dass Russland eigentlich ein Interesse hat, uns weiterhin Öl zu liefern, weil das immer noch für sie mehr Geld bringt als die entsprechenden Sanktionen, sehr teuer zu umgehen. Also wir würden das Öl bekommen, plus wir würden die Zölle bekommen, die wir dann im Land bei uns verteilen können, entweder für die Bevölkerung oder für den Wiederaufbau der Ukraine. Und gleichzeitig hätten wir eine deutlich höhere Versorgungssicherheit bei uns im Land und eine sehr größere Kurzfristigkeit. Ich denke, dieses langsam einspielende Embargo wird eher dazu führen, dass Russland sich noch besser rumorientieren kann und dass es dann vielleicht eher so endet wie bei der Kohle, wobei die Kohle wirklich ein Spezialfall ist, dass Russland dann eben neue Exportwege versucht zu entwickeln.
Mhm. Also ich muss nochmal reingrätschen. Das ist alles sehr interessant und ja, interessant zu hören und über welche Dinge auch nachgedacht werden muss. Aber für uns stellt sich dann immer wieder die Frage, ich meine, deswegen bin ich ja sicher auch eingeladen worden, da wir hier vor Ort mit den Sorgen umgehen müssen. Diese Kurzfristigkeit ist das Problem für uns. Wir widersetzen uns ja überhaupt keine Veränderung. Und wir sind auch schon lange dabei und versuchen mit dem PCK und mit dieser riesigen Gewerbefläche von 220 Hektar auch noch andere Dinge zu regeln. Aber warum, überlegt jetzt nur, wie kann man mit Sanktionen Russland treffen und den Krieg vielleicht beenden? Und da fehlt uns einfach die Überzeugung, weil man uns nicht erklärt, wie wird es denn mit uns hier weitergehen? Und das sind alles so Vermutungen, die ich höre und man sagt, man könnte oder man kann nicht. Das ist unser Problem und deswegen hätte ich eigentlich durchaus mal mehr Verständnis für unsere Situation.
Ich glaube, das Verständnis haben wir vorhin auch schon gehört, auch von Herrn Fratscher. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Ölembargo Russland trifft, die Annahme haben wir ja auch gehört mit Fragezeichen, die Herr Dreyer noch dran gemacht hat. Herr Höppner, ist das nicht was man angesichts dieses Krieges auch in Schwedt versuchen kann zu sehen, neben den Belastungen, die da auf die Stadt zukommen, das zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt unser Teil, dem wir dazu beitragen. Dafür haben wir ja auch in den vergangenen Jahren von dem billigen russischen Öl ja auch gelebt und davon auch profitiert. Und das ist jetzt der Preis, den wir zahlen müssen.
Ja, okay. Also Preis zahlen wir alle und das betrifft die schon Energiepreise und andere Dinge. Davon sind wir ja auch hier betroffen. Sicherlich, es wurde auch ein Beispiel genannt, dass in der zurückliegenden Zeit schon mal diese Lieferproblematik bestanden hat. Da hat man auch Lösungen gefunden. Ja, wir hätten natürlich schon eine Lösung, eine Antwort für Lösungen, die dann auch mittellangfristig funktionieren können. Das ist für uns immer noch so ein bisschen vage.
Steigen. Ich würde Frau Friedrich gerne Herrn Höppner mal beiseite stehen.
Ja.
Die Kommissionspräsidentin hat ja heute dieses sechste Sanktionspaket der Europäischen Union vorgestellt. Und mich würde mal interessieren, was Herr Fratscher und Herr Zachmann sagen zu den Themen, dass von diesem Ölembargo die Slowakei, Ungarn ausgenommen sind. Also diese Lasten sind doch sehr ungleich verteilt. Ja? Und Schwedt ist dann jetzt hier unser deutsches Beispiel. Ja? Wir können das europaweit sehen und wir hören auch, dass die Tschechen klagen, dass die Lasten eben nicht fair verteilt werden und sie auch einen Ausnahmeantrag erwägen. Also so leicht substituieren lässt sich's wohl nicht. Ja? Ich weiß, das hat jetzt gerade Herr Fratscher auch nicht gesagt. Ja, aber es wird deutliche Kosten mit sich bringen und die sollte man zumindest, finde ich, auch darstellen, dass das so ist und auf der anderen Seite dem gegenüberstellen, was wollen wir damit erreichen, wie wollen wir Russland treffen und bei allem, was ich höre, sind sogar im Westen viele dabei und sagen, ja, die Preise werden erstmal steigen und wenn es Russland schafft, das zu substituieren, also die Absatzwege, weniger nach Westen zu richten, sondern nach Osten und Südosten, Indien, China als die größten potenziellen Abnehmer, dann haben wir möglicherweise sogar mit Zitronen gehandelt.
Herr Fratscher, Herr Zachmann, möchten Sie darauf gerne reagieren?
Ich kann gerne beginnen.
Herr Fratscher, gerne.
Ich glaube, das ist alles richtig, dass natürlich Russland versuchen wird, eine Umgehung zu finden und den Schaden für sich begrenzt zu halten. Alles das, was ich sehe, ist das, was Sie beschreiben, Herr Dreyer, mit enormen Kosten verbunden ist für Russland. Russland wird das natürlich können zum Teil, aber es wird es nicht eins zu eins können. Es wird gerade, wenn es jetzt zu Gas kommt, gut, da waren wir bisher bei Kohle und bei Öl. Bei Öl ist es schon nur begrenzt möglich mit sehr viel höheren Kosten. Herr Zachmann hat das schön beschrieben. Und die Abhängigkeit Russlands. Russland ist ja wirklich, die Exporte sind ja zum allergrößten Teil Rohstoffe und gerade Energie und nach Europa. Ich denke schon, dass ein Energieembargo eigentlich sogar das effektivste Instrument ist, das wir Europäer haben. Man muss sich immer fragen, was haben wir denn für Instrumente, um uns zu wehren, um Putin dazu zu bringen, den Krieg zu beenden. Und offensichtlich hat die NATO und die EU ein militärisches Eingreifen kategorisch ausgeschlossen. Dann bleiben eben nur in Anführungszeichen wirtschaftliche Sanktionen. Und das beste Instrument ist eben, dass wir uns unabhängig machen von russischen Energieexporten. Ich will vielleicht noch mal ein Stück weiter drehen und auch sagen, auch wir gerade in Deutschland haben die Energiewende in den letzten 15 Jahren ja verschlafen. Wir hätten viel schneller auf erneuerbare Energien umsteigen müssen. Wir hätten viel mehr Diversifikation gebraucht bei der Abhängigkeit oder von den Lieferungen von Öl, Gas und Kohle, nicht von Russland abhängig machen sollen. Also ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist, mit einem harten Embargo gegen jetzt erstmal Öl und Kohle zu beginnen. Das wird Russland hart treffen. Russland wird einen vielfach höheren Preis für die eigene Bevölkerung, für die eigene Wirtschaft haben, als das wir in Europa haben. Deshalb glaube ich nicht, dass wir mit Zitronen handeln, auch wenn es natürlich Umgehungsmöglichkeiten gibt.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin völlig einverstanden. Unabhängig, dass wir unabhängig werden von russischen Energielieferungen. Nur das klingt mir im Moment ein bisschen zu sehr mit Augen zu und durch. Ja, und es gibt Gründe dafür, dass die Slowakei und Ungarn vom Ölembargo jetzt ausgenommen werden.
Die steigenden Energiepreise und die Frage der verknappten Energie, wer trägt die Kosten dafür? Darüber diskutieren wir heute Abend. Meine Gäste sind der Ökonom Marcel Fratscher, gerade gehört Volker Dreyer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, der CDU-Kommunalpolitiker Hans-Joachim Höppner aus Schwedt und der Energieexperte Georg Zachmann ist bei uns. Wir haben es vorhin schon mal aufgerufen, die Frage der Kompensation, auch wie geht man jetzt um mit den Belastungen, die da auch auf Unternehmen, auch auf Haushalte zukommen. Ich gebe mal vielleicht ein Stichwort rein. In Italien hat man sich dazu entschieden, dass man Energiekonzerne, die profitiert haben in den vergangenen Monaten auch, die ja sprudelnde Gewinne gemacht haben, dass man solche Gewinne abschöpft. Ist das vielleicht auch eine Überlegung für uns hier oder generell innerhalb der EU, um die Belastungen, die auch auf Verbraucherinnen und Verbraucher zukommen, ja zu kompensieren und da auch neue finanzielle Mittel locker zu machen? Tja, wem stelle ich die Frage jetzt? Herr Zachmann?
Ja, also die große Frage wird sein, wie wir im nächsten Jahr am besten die knappen Energieressourcen verteilen zwischen den verschiedenen Konsumentengruppen. Und da stellt sich die Frage, ob wir das machen, indem der Staat eine Zuteilung macht und damit dann dafür sorgen kann, dass die Preise für diese Zuteilung dann eben auch staatlich administriert sind. Aber wer dann eben nichts bekommt, bekommt nichts. Oder ob man das über den Markt geschehen lässt, was dann aber dazu führt, dass derjenige, der am meisten bereit ist, dafür zu bezahlen und am meisten in der Lage dafür ist, viel zu bezahlen, dann eben diese knappen Moleküle von sei es Gas, sei es Öl bekommt. Und wir sehen diese Diskussion immer stärker in verschiedenen Ländern aufpoppen. Und manche Länder kommen zu der Entscheidung, dass sie sagen, sie wollen nicht mehr so richtig viel Markt haben, weil sie Angst haben vor den hohen Preisen und den Auswirkungen, die das auf die Industrie und auf die Haushalte hat. Wenn man dann aber die Industrie und Haushalte fragt, ob sie lieber die Energie gar nicht oder sehr teuer bekommen wollen, dann würden sie die doch lieber teuer bekommen wollen. Also da ist man in einer sehr schwierigen Situation. Der Vorschlag, den ich machen würde, ist zu sagen, wir wollen ein Mischsystem haben, in dem der Staat teilweise versucht, dafür zu sorgen, dass wir ein höheres Gasangebot haben und eine niedrigere Gasnachfrage und das Gleiche auch für Öl, mit Dingen, die im politischen Rahmen liegen. Also im politischen Rahmen Dinge wie in Deutschland Tempolimit, die Frage, ob man die Kohlekraftwerke noch 1-2 Jahre länger laufen lassen kann, ob man vielleicht in den Niederlanden die Gaserzeugung nach oben fährt, was politisch da nicht gewünscht und gesetzlich jetzt eigentlich abgeregelt ist. Und auf der Nachfrageseite, indem man eben sagt, ja, wir bezahlen halt ein Energiegeld aus, abhängig davon, wie viel ihr jetzt Energie eingespart hat. Also dass der Staat einerseits versucht, so viel wie möglich ein zusätzliches Angebot in den Markt zu bekommen und so viel wie möglich Nachfrage aus dem System rauszukaufen und den Rest überlässt man dann dem Markt. Mhm. Die Schwierigkeit, wenn wir komplett von dem Markt weggehen und der Staat das wirklich per Hand verteilt und dann dafür eben niedrigere Preise nehmen kann, wäre, dass das ein wahnsinniges politisches Gezänknis nur innerhalb Deutschlands wäre. Ich glaube, es ist einfach unmöglich, das so zu verteilen, dass alle glücklich sind, sondern auch auf europäischer Ebene wäre Deutschland in einer schweren Position, weil Deutschland besonders viel Energie aus Russland bezieht. Und wenn wir dann sagen, ja, wir brauchen mehr, würden die Nachbarn sagen, wir behalten das erstmal für uns. Deswegen glaube ich, wir müssen so viel wie möglich von dem Markt erhalten, möglichst dann aber noch politisch eben viel Angebot und erhöhen, Nachfrage senken über die Mittel, die da politisch zur Verfügung stehen.
Herr Dreyer, können Sie was mit dem Vorschlag anfangen, den, was Herr Zachmann jetzt gerade skizziert hat?
Ja, Ich will mal anfangen damit, dass die Wirtschaft in der Breite im Moment von diesen Energiepreissteigerungen, aber natürlich auch von den Störungen in der Lieferkette und damit höheren Kosten für Rohstoffe und Vorleistungen. Wir haben sanktionierte Produkte aus Russland. Nochmal, es gibt eine breite Unterstützung der Wirtschaft für die Sanktionen, aber für jeden weiteren Sanktionsschritt muss überlegt werden, ob das die richtigen Schritte sind und ob wir uns nicht zu sehr selbst schaden, sodass wir auch gar nicht mehr fähig sind, auch an anderer Stelle Hilfeleistungen für die Ukraine zum Beispiel zu leisten. Also die Frage muss man immer wieder stellen bei den neuen Sanktionsschritten. Und ich glaube, dass bei den Energiepreis- und Rohstoffpreisbelastungen ist irgendwo eine Grenze erreicht. Das zeigen unsere Umfragen und es zeigt auch die Statistik. Wir haben bei den Erzeugerpreisen, also die Kostenentwicklung bei den Unternehmen, insbesondere für importierte Rohstoffe und Vorleistungen, also hier geht es dann um Öl, Gas und um Kohle und vieles andere mehr, haben wir einen Anstieg von 31%. Wir sind bei der Inflationsrate immerhin auch schon bei 7,4%. Das heißt, im Moment geht das deutlich auf die Margen und viele Unternehmen laufen in die Verlustzone. Und jetzt müssen wir auch gucken, wo kommen wir denn her? Ja, Herr Fratscher hat gesagt, wir sind bei der Energiewende, beim Ausbau erneuerbarer Energien hinten dran. Das stimmt. Wir schalten nächstes Jahr die letzten Atomkraftwerke ab. Also hier gibt es auch keine Entlastung, um zu sagen, das ist jetzt Industriestrom aus dieser Bezugsquelle vorhanden. Und so, das kommt jetzt alles auf einen Schlag. Und deshalb glaube ich, sollten wir schauen, dass wir die Energiebezugsquellen so divers halten, wie es möglich ist und natürlich auch vertretbar ist im Sinne der Sanktionsschritte, der notwendigen Maßnahmen, um Russland und diese Aggression auch zu sanktionieren. Und das ist ein schwieriger Balanceakt. Und die Bundesregierung macht unglaublich viel, um diese Diversifizierung, Stichwort also Flüssiggas, LNG, um Genehmigungsverfahren jetzt schnell zu machen, um aus anderen Ländern zum Beispiel Gas und LNG zu bekommen, aus den Niederlanden, auch aus Frankreich, das oder auch aus den USA. Wenn wir jetzt über Erdgas reden, muss ich sagen, das reicht aber nicht aus, hier sind wir nun mal jetzt in dieser Abhängigkeit, um das zu kompensieren. Und dann muss man parallel überlegen, wie verhindern wir, dass unsere Wirtschaftsstruktur, die nun mal in Industrie und damit auch energielastig ist, Und viele andere europäische Länder fahren auch gut damit, dass Deutschland diese Industrieproduktion hat, weil wir leben in einem Wertschöpfungsverbund und in vielen anderen Ländern gibt es auch Arbeitsplätze, die daraus resultieren, also europäischen Ländern, so dass wir diese Wirtschaftsstruktur über diese Phase kriegen. Und deshalb brauchen wir auch Entlastungsmaßnahmen. Also es ist ein bunter Strauß und es ist zugegebenermaßen kompliziert.
Mhm. Herr Fratscher, Herr Zachmann, ja, dann reagieren Sie erst.
Ich würde drei Punkte noch mal einbringen wollen. Das eine ist, was wir unbedingt vermeiden müssen, sind Subventionen für Energieverbrauch. Weil wenn wir Energieverbrauch subventionieren in Deutschland, dann wird mehr Energie verbraucht, als das ohne die Subvention der Fall wäre. Und das bedeutet dann, dass wir wahrscheinlich anderen in Europa die Energie wegkaufen und die dann uns die Märkte zumachen und wir gänzlich ohne Energie dastehen, weil wir nicht die Importmöglichkeiten haben. Also wir sollten keinen Subventionswettbewerb in Europa starten. Den würden wir verlieren, nicht weil wir weniger bezahlen können, sondern weil uns die anderen den Markt dann zumachen. Die zweite Sache ist die Wirtschaftsstruktur. Und zum Thema Wirtschaftsstruktur ist die Frage, ob wir dann zu einem gewissen Grad in der Sackgasse gelandet sind mit der billigen russischen Energie. Wenn es in Zukunft so sein wird, dass wir bauen ja massiv LNG-Terminals, nur noch importieren können, relativ teure Energie, dann ist die Frage zu stellen, ob es Sinn macht, ob alle Grundstoffindustrien mit hohem Energieeinsatz in Deutschland stattfinden müssen oder ob bestimmte Dinge, die einen sehr hohen Energieeinsatz erfordern, möglicherweise dort stattfinden, wo die Energie billig ist und uns dann die entsprechenden Vorprodukte exportieren, damit wir dann die Wertschöpfung mit unseren klugen Leuten und unserem hohen Kapital weiterführen können.
Ja. Den Punkt gebe ich mal jetzt direkt, bevor ich Herrn Fratscher gleich nochmal nach seinen Maßnahmen frage, an Herrn Höppner weiter in Schwedt. Was Herr Zachmann da sagt, ist, am Ende dort produzieren, wo die Energie billig ist. Das würde ja für Schwedt dann eben auch bedeuten, dass sich der ganze Standort komplett verändern würde.
Ja, ich hatte vorhin schon angedeutet, dass wir dem gar nicht entgegenstehen und wir da auch völlig offen sind, weil für uns hieß es immer, Öl ist endlich und da wollen wir auch frühzeitig drüber nachdenken, etwas zu verändern an der Struktur. Ich kann nur wiederholen, uns geht es im Moment zu schnell, weil wir diese Perspektive nicht sehen, also dieses Gespräch nicht stattfindet vor Ort. Sicherlich mit dem Unternehmen und auch mit den zuständigen Fachleuten wird auch diskutiert, was für uns natürlich im Moment nicht nachvollziehbar. Nee, also da haben wir kein Problem mit. Wir wünschen uns schon, dass Schwedt auch aufgrund der zur Verfügung stehenden großen Fläche auf dem PCK-Gelände durchaus Möglichkeiten hat, da etwas zu verändern.
Mhm. Herr Fratscher, Herr Zachmann hat jetzt sozusagen, das ist ja die größere Frage, welche Art von Industrie können wir uns in Deutschland dann in Zukunft noch leisten? Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Frage, wie gehen wir um mit diesen Preissteigerungen? Ich werfe auch noch mal die Gewinnabschöpfung, Steuermaßnahme auch noch mal in den Raum.
Ja, jetzt zu den Gewinnen ist natürlich richtig, es gibt Gewinner. Dieser Energiepreisexplosion, die nicht nur in Russland sitzen oder anderen energieexportierenden Ländern, sondern auch hierzulande. Auch hier profitieren einige Energiekonzerne, gar keine Frage. Es ist nicht leicht, diese Übergewinne, wie man das nennt, also exorbitante Gewinne, die das so ein bisschen missbrauchen, abzuschöpfen. Das sieht man auch beispielsweise bei den Spritpreisen an der Tankstelle. Wenn man da mal genauer hinschaut, sieht man, dass es nicht das oder nur ein kleiner Teil der höheren Preise einer Tanksäule kommen zustande durch höhere Importpreise, dass man also an Russland mehr zahlt oder andere Länder, sondern der größte Teil ist einfach, dass es viel Unsicherheit gibt, dass einige Konzerne doch eine ganze Menge dort an Geld einstecken. Also zum Übergewinn, ja, ich glaube nicht, dass man dass da viel bei rumkommen wird. Es ist wahnsinnig schwierig zu identifizieren, wer erwirtschaftet hier exorbitante Gewinne und wer nicht. Das wird also nicht leicht sein, aber prinzipiell ist es ein guter Punkt. Aber meine größere Sorge nochmal zu den Maßnahmen. Wir haben eine höchst unsoziale Inflation mit der Energiepreisentwicklung. Und unsere Studie, die wir letzte Woche hier am DW Berlin veröffentlicht haben, zeigt sehr deutlich, dass Menschen mit geringen Einkommen nicht nur zum Teil das Vier- oder Fünffache relativ zu ihrem eigenen Einkommen für Energie und Nahrungsmittel zahlen müssen im Vergleich zu Menschen mit hohen Einkommen, sondern dass die eben dementsprechend auch eine viel höhere Preissteigerung gesehen haben. Und die Politik hat ja in den letzten Monaten ein Osterpaket auf den Weg gebracht mit der Energiepauschale, die schon besprochen wurde, aber eben auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Spritpreisbremse, so nenne ich es mal, also 30 Cent weniger für einen Liter Benzin. 17 Cent weniger für einen Liter Diesel. Das sind alles Maßnahmen, die letztlich nicht zielgenau sind, die nicht wirklich bei den Menschen ankommen, die das benötigen. Sprich, selbst nach diesen Hilfspaketen der Bundesregierung finden wir in unserer Studie, dass Menschen mit geringem Einkommen immer noch deutlich stärker durch die höhere Inflation betroffen sind als Menschen mit hohen Einkommen. Also da muss die Politik nachlegen. Vielleicht noch mal einen Punkt zu unterstreichen, den auch Herr Zachmann gesagt hat. Der richtige Weg ist nicht, jetzt Energiesteuern senken oder Sprit subventionieren, sondern das ist den betroffenen Menschen mit wenig Einkommen direkt Geld in die Hand zu geben. Also Transfers, sodass die Menschen entscheiden können, wofür brauche ich das Geld? Brauche ich das jetzt wirklich, weil ich mein Auto zur Arbeit fahren muss, ich habe keine Alternative, oder kann ich das Geld für andere Dinge nutzen, kann ich vielleicht auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen? Und da würde ich mir mehr von der Politik wünschen. Also wir haben eine zu höchst unsoziale Entwicklung, höchst unsoziale Inflation durch den Anstieg der Energiepreise. Und die Politik hat bisher noch bei weitem nicht genug getan, das wirklich zu adressieren.
Und was Herr Zachmann gerade aufgemacht hat, das will ich jetzt zum Ende noch einmal kurz aufgreifen. Vielleicht an Sie noch mal gerichtet, Herr Dreyer, die Frage, dass ja Unternehmen dorthin gehen, wo die Energie eben auch billig ist. Das würde natürlich das Gesicht, das wirtschaftliche Deutschland total verändern.
Ja, das macht Industrie auch schon. Ich sage das mit großem Bedauern. Wir erleben, dass das Unternehmen sagen, ich hatte die unterschiedlichen Industriestrompreise jetzt in Frankreich, innerhalb Europas, zu Deutschland auch schon genannt. Aber Herr Zachmann meinte ja, da wo erneuerbare Energie noch stärker und besser, das geht ja nicht nur in den USA, da sprechen wir auch von Ländern in Nordafrika oder auf der arabischen Halbinsel, dann vielleicht kommen dann auch ethisch-moralische Fragen hier mit rein. Ich sage, eine Lösung ist, und die ist leider noch nicht so technologisch so reif, aber das Stichwort grüner Wasserstoff, es ist nicht mehr so weit hin, dass das möglich ist, dass wir in diesen Ländern aus erneuerbaren Energiequellen den Wasserstoff verflüssigt auch nach Deutschland bringen. So dass dieses Szenario, was Herr Zachmann da entwirft, gar nicht notwendig ist. Es ist aber ein allenfalls mittelfristig, eher längerfristiges Szenario. Kurzfristig will ich aber sagen, da gibt es ja große Chemiewerke im Südwesten der Republik, die größten der Welt. Wenn die nicht mehr funktionieren würden und wir wissen, dass in 97% aller Industriegüter chemische Produkte, die in solchen Werken hergestellt werden, reingehen, dann würden uns fehlen, jetzt wäre ich beim Erdgas und meinem Erdgasembargo, worum wir uns dagegen auch deutlich stärker wehren würden, wie jetzt gegen dieses Ölembargo, dann stünden ganz systemrelevante Produktfelder für Deutschland und Europa auf dem Spiel.
Was da natürlich auch nochmal.
Kann ich da vielleicht nochmal?
Ganz kurz.
Ja, also in Deutschland werden sehr, sehr viele Dinge hergestellt, die eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe haben, also Autos, Maschinen, Spezialchemie. Alles Dinge, die man auch basieren kann auf Vorprodukten, die man importiert. Also ich glaube, wir sehen hinaus den Untergang der deutschen Wirtschaft, wenn wir die energieintensiven Vorprodukte importieren, anstatt die Energie selber zu importieren. Dann könnten sich Konsumenten deutlich besser stellen, weil was wir zurzeit haben, ist, dass die Haushaltskonsumenten massiv die Industriekonsumenten quersubventionieren. Also in der Vergangenheit war es so, dass Haushaltskonsumenten 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlt haben und die Großindustrie hat 3 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, damit wir diese energieintensive Industrie in Deutschland halten. Und das Ergebnis davon sehen wir jetzt. Und ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, hier umzusteuern, dahin das zu tun, worin wir wirklich gut sind. Und wir haben ja zurzeit sehr, sehr viele offene Stellen und sehr geringe Arbeitslosigkeit. Also ich denke, es wäre eigentlich ein guter Moment, diese Transformation jetzt stärker anzugehen und uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir wirklich gut können. Deutschland ist kein energiereiches Land. Es macht keinen besonders großen Sinn, hier die energieintensivsten Produkte der Welt herzustellen.
Da müssen wir an der Stelle jetzt auch einen Schlusspunkt setzen, wie Europa, wie Deutschland mit weniger Energie aus Russland auskommen kann. Darüber haben wir diskutiert. Danke an meine Gäste, an den Ökonomen Marcel Fratscher, den CDU-Kommunalpolitiker Hans-Joachim Höppner, den Energieökonomen Georg Zachmann und Volker Dreyer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.